In einem Zelt zu hausen und auf dem Boden zu schlafen, stellte sich als nicht so unangenehm heraus, wie Rob J. befürchtet hatte. Viel schwieriger war es, mit den Fragen zurechtzukommen, die ihn verfolgten. Warum in aller Welt er hier war und wie dieser schreckliche Bürgerkrieg ausgehen würde. Die meisten Soldaten um Rob J. herum tranken in ihrer Freizeit unmäßig, vor allem nach dem Zahltag. Sie tranken, um zu vergessen, um sich zu erinnern, um zu feiern, um sich zu trösten. Rob J. stellte fest, dass der Krieg für sie eine Bedeutung gewonnen hatte, die weit über Gründe und Ursachen hinausging. Sie dürsteten danach zu kämpfen, weil es nun einmal Krieg gab und weil es offiziell für bewundernswert und patriotisch erklärt worden war, zu töten. Das genügte. Er hätte sie am liebsten angeschrien. An seinem letzten Tag beim 106. Kansas Regiment holte Rob J. beim Zahlmeister seine $80 ab, ging zu dem kegelförmigen Zelt, in dem er gewohnt hatte, und nahm seinen Koffer. 5 Tage zuvor waren die Männer des 67. Pennsylvania an Bord von Dampfschiffen gegangen und einem Gerücht zufolge südwärts zu einem Kriegsschauplatz gebracht worden. Und jetzt spien andere Schiffe das 119. Indiana aus, das seine Zelte dort aufstellte, wo noch kurz vorher die des 67. Regiments gestanden hatten. Als Rob J. den kommandierenden Offizier aufsuchte, sah er sich einem pausbäckigen Colonel in den 20ern gegenüber, Alonzo Simons, der ihm erklärte, er suche dringend einen Arzt. Seiner habe eine 3-monatige Dienstzeit abgeleistet und sei nach Indiana zurückgekehrt, einen Assistenten habe er nicht gehabt. Simons befragte Dr. Cole eingehend und schien beeindruckt von dem, was er erfuhr. Simons war ein guter Kommandant und er hatte fähige Offiziere verpflichtet. Nachdem Colonel Simons einmal unerfahrene Soldaten in umkämpftes Gebiet hatte führen müssen, war er entschlossen, sie nie wieder unvorbereitet in eine Schlacht ziehen zu lassen. Während des Winters drillte er seine Soldaten hart. Es gab Übungsmärsche von 30 Meilen Länge, die Rob J. neue Patienten bescherten, da manche der Männer vom Schleppen des vollen Marschgepäcks und der schweren Musketen Muskelzerrungen davontrugen. An Tagen, an denen Schnee lag, ließ sich Simons von der Keroer Straßenmeisterei große Walzen aus, die dann von Pferdegespannen so lange über den Exerzierplatz gezogen wurden, bis er flach und hart genug war für weiteren Drill, den dann die Regimentskapelle mit Märschen und Quicksteps begleitete. Als Rob J. an einem klaren Wintertag am Exerzierplatz entlang schlenderte, der sich allmählich mit Soldaten füllte, musterte er die schon bereits sitzenden Musiker und er bemerkte, dass einer der Hornisten ein großes Muttermal im Gesicht hatte. 12 Jahre lang hatte Rob J. sich jedes Mal innerlich verkrampft, wenn er einen Mann mit einem Muttermal im Gesicht sah. Doch jetzt ging er, automatisch dem Takt der Musik angepasst, einfach weiter den ganzen Weg zu dem Zelt, in dem er seine Sprechstunde abhielt. Am nächsten Morgen, als er sah, wie die Kapelle zum Exerzierplatz marschierte, um bei einer Parade mitzumachen, hielt er nach dem Hornisten mit dem großen Muttermal Ausschau, doch der Mann war nicht dabei. Rob J. ging zu den Hütten, in denen die Mitglieder der Kapelle untergebracht waren, und entdeckte den Gesuchten sofort. Er nahm gerade gefrorene Wäschestücke von der Leine. »Dienstfrei heute?« Der Mann sah ihn verdrießlich an. »Ich marschiere nicht mit, ich hinke.« Und als er mit einem Arm voll Wäsche davonging, sah Rob J., dass es stimmte. Der Hornist hätte den Gleichschritt einer Militärkapelle gestört, sein rechtes Bein schien ein wenig kürzer zu sein als das linke, so dass er auffallend hinkte. Rob J. ging in seine Hütte und setzte sich mit einer Decke um die Schultern in der kalten Dämmerung auf seinen Umhang. 12 Jahre. Er erinnerte sich genau an den Tag. Er dachte an die 3 Männer, die unmittelbar vor dem Mord nach Holden's Crossing gekommen und danach verschwunden waren. Ein falscher Priester, Reverend Elwood A. Patterson, den er wegen Syphilis behandelt hatte. Ein gedrungener, kräftiger Fettwanst namens Hank Carve und ein magerer, junger Kerl, den sie Len genannt hatten, manchmal auch Lenny, mit einem großen Muttermal unter dem rechten Auge und einem zu kurzen Bein. »Wahrscheinlich war es gar nicht der Mann, den er suchte«, sagte sich Rob J. »Es gab sicher mehrere Männer in Amerika mit einem großen Muttermal im Gesicht und einem kurzen Bein. und er erkannte plötzlich, dass er nicht wollte, dass es der richtige Mann war. Er gestand sich ein, dass er die Männer gar nicht mehr wirklich finden wollte. Was sollte er tun, wenn der Hornist Lenny war? Ihm die Kehle durchschneiden? Hilflosigkeit grinste ihn an. Er verließ seine Behausung und ging zu dem Zelt, in dem die Regimentsverwaltung saß. Adjutant Douglas war inzwischen daran gewöhnt, dass der Doktor die Personalakten einsah und hat Rob J. schon gesagt, dass er noch nie einen Arzt gekannt habe, der so viel Wert auf lückenlose Patientenberichte legte. »Wieder Papierkram, Doc?« »Ein bisschen.« »Bedienen Sie sich. Die Ordonnanz ist gerade Kaffee holen gegangen. Sie können gerne welchen abhaben, aber tropfen Sie mir bitte bloß nicht auf die verdammten Akten.« Rob J. versprach es. Die Kapelle war der Headquarters Company angegliedert. Douglas bewahrte die Unterlagen jeder Kompanie ordentlich getrennt in grauen Kästen auf. Rob J. fand den gesuchten Kasten und darin lag ein Aktenbündel, das mit 119. Indiana Regimentskapelle beschriftet war. Er ging die Unterlagen sorgfältig durch. Es gab unter den Musikern keinen mit dem Vornamen Leonard, doch als Rob J. die Karteikarte fand, wusste er sofort, dass er die richtige vor sich hatte. Genauso wie er manchmal wusste, ob jemand überleben oder sterben würde. Ordway, Lenning A., ohne Dienstgrad, Heimatort Winsons, Indiana. Freiwillig für ein Jahr verpflichtet, am 28. Juni 1862 in Fort Wayne eingetreten. Geboren in Winsons, Indiana, am 11. November 1836. Größe 1,70 Meter, Haut hell, Augen grau, Haare braun. Eingesetzt für begrenzte Tätigkeit als Musiker, Horn in F. und allgemeine Arbeiten wegen körperlicher Behinderung. Rob J.'s Vertrag war schon seit Wochen abgelaufen, als Colonel Simons zu ihm kam, um über eine Neuerung zu sprechen. Zu dieser Zeit wüteten in den anderen Regimentern bereits die gefürchteten Frühlingsfieber, nicht aber im 119. Indiana. Dessen Angehörige litten zwar wegen des Schlafens auf feuchtem Boden an Erkältung und wegen der Ernährung an Durchfall, doch die Warteschlangen vor Robs Sprechstundenzelt waren die kürzesten, die er je erlebt hatte, seit er bei der Army arbeitete. Also war der Colonel zu seinem Doktor gekommen und Rob J. unterschrieb, ohne zu zögern, einen neuen Vertrag für weitere 3 Monate. »Was Sie jetzt brauchten«, erklärte er Simons, »sei eine Ambulanz, die das Regiment in der Schlacht betreuen konnte.« Er und Simons saßen zigarrenrauchend vor dem Sprechstundenzelt. Der Rauch stieg in die wohlig wärmende Frühlingsluft. »Was brauchen Sie?« 4 Mann aus jeder Kompanie. »Sie wollen einen ganzen Zug Bahrenträger?« Der junge Commander sah ihn entsetzt an. »Dieses Regiment ist ohnehin stark unterbesetzt. Um Schlachten zu gewinnen, brauche ich Kämpfer, keine Bahrenträger.« Er betrachtete die Spitze seiner Zigarre. »Es sind noch immer zu viele Alte und Schwache da. Nehmen Sie welche von denen.« »Nein. Um Verwundete unter Beschuss in Sicherheit zu holen, brauchen wir kräftige Burschen. Das ist keine Aufgabe für schwächliche und alte Männer.« Rob J. studierte das Gesicht des Colonels, den er zu bewundern und zu bedauern gelernt hatte. »Was halten Sie davon, wenn ich mir Mitglieder der Regimentskapelle holte?« schlug Rob J. vor. »Sie können die meiste Zeit dudeln und wenn nötig, werden Sie als Träger eingesetzt.« Colonel Simons war zutiefst erleichtert. »Ausgezeichnet. Fragen Sie den Kapellmeister, ob er Ihnen ein paar Männer abtreten kann.« »Niemals!« »Sie hätten ja nur von Fall zu tun«, gab Rob J. zu bedenken. »Die übrige Zeit stünden sie nach wie vor ihnen zur Verfügung.« Kapellmeister Warren Fitz bemühte sich, seine Verachtung zu verbergen. »Jeder Musiker muss der Kapelle seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Wenn kein Konzert ist, muss er üben und proben.« Rob J. wusste von seiner Erfahrung mit der Gambe, dass diese Aussage richtig war. »Gibt es vielleicht Instrumente, für die Sie eine zweite Besetzung haben?« fragte er geduldig. Diese Frage ließ in Fitz eine Saite anklingen. Seine Position als Kapellmeister war für ihn gleichbedeutend mit der eines Dirigenten, und er achtete peinlich darauf, dass seine äußere Erscheinung und auch die seiner Männer der kulturellen Aufgabe entsprach. Doch es gab einige, die dieser Darstellung nicht entsprachen. »Wilcox, Ebner«, sagte er, »Trompete!« Wilcox schielte stark, Fitz aber schätzte es, wenn Musiker zu ihrem Talent auch noch ein angenehmes Äußeres zu bieten hatten. Er konnte es nicht ertragen, wenn irgendein Makel die Perfektion seines Ensembles störte, und er hatte Wilcox eingestellt, um vor allem beim Zapfenstreich einzuspringen. »Lawrence, Oscar, Trommler, Ordway, Lanning«, setzte er seine Aufzählung fort. Der Doktor quittierte diesen Vorschlag mit einem leichten Nicken. »F. Horn«, ein mittelmäßiger Musiker und Kutscher, eines der Fahrzeuge der Kapelle, der manchmal auch als Hilfsarbeiter eingesetzt wurde. Als Hornist vor allem geeignet, um an den Mittwochabenden für die Soldaten aufzuspielen oder wenn sie sitzend übten, aber sein Hinken gestattete ihm nicht zu marschieren, ohne das Bild militärischer Präzision zu zerstören. Perry, Addison, Piccolo, Flöte und Querpfeife, Robinson, Lewis, Cornett. »Und?« fragte Rob J. »Sonst keinen.«